Ich begrüße euch herzlich. Schön, euch zu sehen. Teil nach längerer Zeit von der Ferien. Schön, sind wir zurück. Auch wir haben die Zeit können geniessen und ja, ein paar Wandertage. Es ist anders, ob man im Alltag steht oder in der Ferien. Und man macht immer wieder selber Erfahrungen. Ich merke, wenn ich unter Druck bin, reagiere ich auch oft anders, als wenn ich wie gar nichts zu tun habe. Oder einfach so kann in Tage leben und nichts von mir gefordert wird. Unter Druck kommen manchmal Sachen vor, die in mir entsteckt, die nicht immer nur erfreulich ist. Und manchmal bin ich so richtig frustriert. Manchmal auch ab mir. Und manchmal auch die Leute um mich herum. Und mit was hat das zu tun? Vielleicht mit dem Charakter. Das Thema von heute: entwickle einen erfolgreichen Charakter. Vielleicht ist das ein ungewohntes Thema für so einen Sonntagmorgen. Es geht jetzt auch nicht einfach um einen Vortrag, um die besten Tipps, die wir jetzt irgendwie in einem Seminar bekommen, sondern wir tauchen ein in eine Geschichte, in die Geschichte von der Esther, der Königin, das Volk Israel, verschleppt nach Babylon, noch mal ganz kurz, weit weg von daheim, ihre Träume vernichtet. Sie wissen nicht genau, wie es um ihre Zukunft steht. Und da entwickeln sich Sachen an dem Hof. Inzwischen ist Esther eine Jüdin, Königin geworden und kann Einfluss nehmen auf das Königreich in Babylon. Doch das passt nicht allen und da gibt es Intrigen und Zeug und Geschichten, wie es eben so an einem Königshof oft ist. Vielleicht auch manchmal bei uns daheim. Und da geht es heute um zwei Männer. Der Abraham Lincoln hat ein Zitat gebracht. Und besser könnte man auch eine Geschichte, die wir heute anschauen, nicht betiteln. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Es geht um zwei Männer, beide leben am Königshof. Zwei Männer, beide haben gewisse Stellungen dort. Aber zwei Männer mit total verschiedenen Charakteren. Was das passiert mit ihnen, was das für Auswirkungen hat, das werden wir heute miteinander anschauen. Wir lesen im Buch Esther, und zwar die Verse im Kapitel 3. 1 bis 6. Die können das da vorne nachlesen. Kapitel 3, 1 bis 6. Einige Zeit später erhöhte König Ahasveros Haman, den Sohn von Hammedata, den Agathiter. Er beförderte ihn und unterstellte ihm alle seine Mitfürsten. Alle Mitarbeiter der königlichen Verwaltung mussten sich als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Haman verneigen und sich auf die Knie werfen. So hatte es der König befohlen. Mordechai aber wollte sich weder vor ihm verneigen, noch vor ihm auf die Knie gehen. Die Mitarbeiter der königlichen Verwaltung fragten Mordechai: Warum missachtest du das Gebot des Königs? Tag für Tag redeten sie ihm zu, doch er hörte nicht auf sie. Schließlich wandte sie sich an Haman selbst, um zu sehen, ob Mordechai das Verhalten akzeptieren würde. Denn Mordechai hatte ihnen gesagt, dass er Jude war. Als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen auch über Mordechai Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasveros als Volk Mordechais zu vernichten. Und Um was um alles in der Welt hat der König Ahasveros dazu gebracht, den Haman dem die Stellung im Königshof zu geben? Sein Charakter kann es ja wohl nicht sein, wenn man das so liest. Die Geschichte zeigt auf jeden Fall, nicht einfach, wenn man eine hohe Stellung hat, wenn man viel zu sagen hat in der Politik, in der Wirtschaft, in einer Firma, ist das ein Zeichen für einen guten, loyalen, bildenden, reifen Charakter. Das muss nicht unbedingt einhergehen. Aber wir sind alle uns einig, dass das verheerende Folgen haben kann, wenn Menschen vom Charakter her ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Was da passiert, das sieht man in der Weltgeschichte da und dort, wie das katastrophale Auswirkungen kann haben auf ein Volk über die ganze Welt. Ich weiss nicht, wie der Haman wirklich zu seiner Stellung gekommen ist. Vielleicht war es so ein Ellbögli-Typ, der vielleicht sich angeschafft hat und die anderen um sich ein bisschen abgedrückt, sich immer ins Zentrum und irgendwie versucht hat, seine Stellung irgendwie einfach zu erkämpfen. Gut, das sind reine Spekulationen. Fakt ist, er sitzt jetzt als zweiter Mann von dem riesigen Persien neben König Xerxes und er denkt, die Welt liegt jetzt ihm zu Füßen. Und da passiert es. Also wir sehen die erste Person, der Haman, die zweite Person, der Mordechai. Die Geschichte, die bringt uns dann etwas, wenn wir sie adaptieren können auf unser Leben. Und das versuche ich jetzt mit ein paar Punkten. Was für Prinzipien können wir da aus der Geschichte sehen, die Einfluss hat auf meinen Charakter? Ob mein Charakter sich positiv oder eben einfach auch negativ entwickelt? Die erste Prinzipien, wo man sieht in dieser Geschichte, ist, lehr angemessen mit Lob und Kritik umgehen. Und all die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hat es so geboten. Wir müssen dem Haman jetzt ja zugute haben, die Idee, dass sich alle vor ihm niederbeugen, ist ursprünglich ja nicht von ihm gekommen, sondern der König hat das so wollen. Aber spannend ist, das hat dem Haman offenbar gefallen. Und er hat angefangen leben vom Applaus der Menschen. Er hat offenbar eine riesige Volksgruppe um sich gehabt, von Ja-Sägern, von Kopfnickern, die jetzt ihm zu applaudiert haben und ihn geholfen haben, auf den Sockel zu stellen. Sie haben den Zirkus mitgemacht. Und zugegeben, Lob, wer hat das nicht schon gegeben? Liebst du, wenn gelobt wird? Schon, oder? Auf den Weg können wir nicht genug gelobt werden. Also, ich liebe es schon, wenn man gelobt. Ich freue mich auch nach so einem Gottesdienst, wenn Leute kommen und sagen, hey, es hat mir etwas gebracht, es war gut gewesen und so. Wir brauchen das. Aber ich darf nicht leben vom Applaus von meinen Zuhörern. Wenn ich von dem leben, werde ich von dem abhängig. Und ich glaube, nicht einfach das Lob ist das, was mich im Leben weiterbringt, sondern ehrliche, konstruktive Reflexion mir gegenüber. Und das braucht Mut und meine Entscheidung, Menschen zu haben, Freunde zu haben, wo ich sage, hey, bist ehrlich zu mir. Gib mir ein richtiges Feedback. Ein konstruktives, nicht einfach ein vernichtendes. Es gibt ja auch gewisse Regeln. Aber gib mir Rückmeldungen, die mir helfen, dass ich mich entwickeln kann, dass ich mich reflektieren kann, dass ich an mir arbeiten kann, dass ich weiterkomme. Der Haman, er hat die Leute um sich gehabt, die ihm einfach zugejubelt haben, egal was er macht. Und er hat das gemacht, was sie wollen. Jetzt war es nämlich so, die Leute haben sich angefangen zu nerven, ab dem einen, ab dem Mordechai. Der hat das nicht mitgemacht Und jetzt haben die rundherum gefunden, das geht doch nicht, wir alle machen das. Und da steigt der Druck enorm auf den Mordechai. Und der Haman beugt sich den Meinungen der Freunde. Jetzt findet er selber, ja, das geht doch nicht, dass einer mir nicht zujubelt, dass ich von einem die Bestätigung nicht bekomme. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn der Haman anders agiert hätte. Er hat ja einen gehabt, der nicht nur Kopf genickt hat in seinem Umfeld, der Mordechai. Was wäre wohl passiert, wenn der Haman zum Mordechai an den Tisch gehockt hat und gesagt, hey, ich stelle fest, du verhaltest dich anders. Nimmt meine Entwicklung einen komischen Lauf, gerade langsam aus der Bahn, oder kannst du mir mal erklären, warum du mir nicht einfach zujubelst? Ich glaube, das hat im Haman viel mehr gebracht. Aber ich weiss, wie es ist, und ich kenne das auch von mir. Unser Stolz, der Stolz steht uns manchmal im Weg. Und manchmal ist es schmerzhaft, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und zu sehen, wo ich stehe, wo ich bin. Es braucht Mut. Und es macht demütig. Aber ich glaube, das ist es, was uns weiterbringt. Natürlich, schlussendlich sind wir Gott verpflichtet. Jesus ist unser König. Und darum ist es auch wichtig, dass Kritik, Lob, was an mich angetragen wird, dass ich lerne, das mit Jesus zu besprechen, vor ihn zu bringen, zu reflektieren und schlussendlich das, was Jesus über mich sagt, dass das Gültigkeit bekommt. Dass ich das mache, was Jesus will und nicht das, was einfach Menschen wollen. Sonst werde ich wie ein Fähnchen im Wind, wie ein Spielball und versuche die ganze Zeit allen alles richtig zu machen. Und das werde ich nicht können, ich werde da dabei versagen. Wenn ich aber lehre, konstruktiv annehmen, deutsche Sprache ist schwere Sprache. Feedbacks anzunehmen, mit ihnen zu stellen, sie vor Jesus zu bringen, sie zu besprechen, dann macht das etwas mit mir. Jesus ist mein Meister, mein Lehrmeister. Und er ist auch mein Auftraggeber. Und ich darf lernen, auf ihn zu hören, eins zu werden und das umzusetzen, was er macht. Und das heisst, manchmal schickt er mich wieder zu Leuten, um Vergebung zu bitten, mich der Kritik zu stellen, zu sagen, ja, ihr habt recht, es war nicht gut, was ich gemacht habe. Oder er schickt mich zu Leuten und sagt, ich komme bei dir in die Schule, ich will lernen von dir. Und das ist das, wo ich es weiterbringe. Der Denzel Washington hat ein spannendes Zitat gebracht. Er sagt, ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr da so kniet, dankt Gott für seine Gnade und Erbarmen und Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Aber er kann damit leben. Er will es ja fördern und entwickeln. Gott ist immer für dich. Nie gegen dich. Darum tut es so gut, zu ihm zu kommen und mehr von ihm zu prägen. Dass ich seinen Stahlgeruch annehme. Das Ziel ist ja, dass mein Wesen anfängt, sein Wesen widerspiegeln. Dass ich Jesus ähnlicher werde, dass sich mein Charakter verändert und Gottes Wesenszüge sichtbar werden. An mir. Und das passiert aus enger Gemeinschaft mit Jesus, wenn er mich prägt, wenn er mir Zeug aufzeigt, wenn ich ehrlich werde und mich auch meinen Schwächen, meinen Herausforderungen stelle und sie lernen anpacken. Und das bringt mich weiter. Ein zweites Kriterium. Bleib deinen Prinzipien treu. Der Mordechai gehört offenbar zu den Männern, die seinen Prinzipien treu bleiben. Und das müssen wir uns mal vorstellen, die ganze Situation, die ist schon ziemlich dramatisch geworden. Das braucht, ich sage jetzt schon ein bisschen modern gesagt, Eier. Wenn 100 sich abknäulen und du bleibst einfach stehen. Da musst du wissen, was du machst und warum du es machst. Ja, Hochachtung ab dem Mordechai und ab seinem Mut, nicht einfach mit den Massen mitzugehen, nicht einfach zu heulen mit den Wölfen, sondern Prinzipien zu haben und zu sagen, für die stehe ich an, für die gebe ich mir hin und für die setze ich mich ein. Es steht jetzt nicht der Grund, warum der Mordechai sich nicht niederbeugt hat. Aber wenn wir in der Geschichte ein bisschen forschen, stellen wir ja fest, er ist ein Jod. Und da denken wir natürlich als erstes und als zweite Gebot, du sollst keine anderen Götter haben und du sollst sie nicht verehren. Und der Götterkult und die Königskulte damals sind so gewesen, die haben sich aufgespielt wie Götter, damals die Herrscher. Und die haben verlangt, dass man sich ihnen niederwirft, dass man sie anbetet, einen Kniefall macht und denen hörig wird, statt eben Gott und diesen Überzeugungen. Darum, der Mordechai ist wegen seinem Glauben angestanden und hat das nicht mitgemacht. Und das ist bewundernswert und ermutigend auch. Das erinnert mich auch an die Geschichte von Daniel. Die findet ebenfalls hier statt, in dem Babylon. Die drei Freunde von Daniel, die ebenfalls nicht niedergefallen sind. Und sie sind in Feuerofen geworfen worden. Und dort haben sie erlebt, dass sie Gott getreut hat. Sie sind nicht verbrannt worden. Der Mordechai hat seine Prinzipien gehabt. Ich mache das, was Gott verlangt von mir. Und nicht, mache nicht das, einfach um den Menschen zu gefallen. Aber er hat das zweite Prinzip gehabt. Er ist loyal. Er fällt dem König nicht einfach in den Rücken. Und das finde ich spannend. Ein paar Verse vorher heisst es nämlich, dass der Mordechai festgestellt hat, dass da ein Mordanschlag passiert gegen den König. Und der Mordechai war auch dort wieder er, der angestanden ist und den Mut hatte, dort das aufzudecken und so eigentlich den König in Schutz genommen hat, dass er nicht ermordet wurde. Hat der Mordechai einen anderen Charakter gehabt? Hat er vielleicht gedacht, so meine Zeit ist gekommen, dem König Gott zu kragen, das ist eher schlecht, der Keib. Jetzt kommt meine Zeit, wenn der weg ist, kommen wir wieder dran. Nein, er ist loyal und steht an. Und das sind die zwei Prinzipien, die wir lernen können, die meinen Charakter stärkt. Ich stehe zu meinem Glauben, ich stehe an einer Gesellschaft, wo vielleicht mehr und mehr auch andere Werte gelebt werden. Es bringt unserer Gesellschaft nichts, wenn ich einfach mitgehe und einfach überall Ja und Amen dazu sage. Es braucht Menschen mit Mut und Charakter, die zu der Überzeugung stehen, was haben und für die anderen stehen und auch den Mut haben, mal den Grind anzuhaben für das. Das hätte man doch können. Und als Zweites, er hat gesagt, ich suche der Stadt Bestes. Eben, ich bin nicht hinterhältig, ich bin nicht falsch, ich bin geradlinig, man weiss bei mir, woran es mir ist. Und ich setze mich für mein Land, für meinen König, für meine Regierung ein. Und das ist ja das, was wir Christen sollen. Wir sollen das Beste suchen für unser Land, das Beste für Aarau, für die Stadt. Wir sollen für unsere Leute beten, für die Regierung. Wir sollen nicht hindurch komische Sachen drehen, sondern dass man weiss, woran man ist mit uns. Und das finde ich so cool, dass wir gerade aus unseren Reihen so viele Leute haben, die sich gerade jetzt wieder in der Politik stellen, die sich dort ein Engagement geben und sagen, ich gehe an mit meinen Überzeugungen. Und ja, ich möchte euch einfach viel Mut zusprechen, auch Mut, klar zu sein und zu euch zu stehen, euren Prinzipien treu zu bleiben. Das wird sich belohnen. Ein drittes Prinzip. Wachs an den Herausforderungen von deinem Leben. Ich habe schon bei der Einleitung erklärt oder erzählt von mir, unter Druck merkt man manchmal, was in uns entsteckt. Unter Druck wird ein Teil von meinem Charakter sichtbar und spürbar. Und dort, wie ich reagiere, unter Druck, vielleicht in neuen Situationen, in Herausforderungen, das zeigt auch den Reifegrad von meinem Charakter, ob ich dem gewachsen bin oder nicht. Wenn ich dem nicht gewachsen bin, kann ich natürlich ganz verschieden reagieren. Ich kann das einfordern, wo ich das Gefühl habe, steht mir zu. Ich kann Gegendruck geben, ich kann mich falsch verhalten. Oder ich kann sagen, ich will lernen, dass mein Charakter wächst, dass ich diesen Herausforderungen gewachsen bin. Und das ist, glaube ich, der konstruktive Weg. Das heisst, ich muss ehrlich sein und offen auch anzuhören und die Alarmsignale in meinem Leben feststellen. Wenn vielleicht Leute sagen, hey, du bist so missmutig, du hast so einen Grännikopf oder du setzt uns so unter Druck. Mut haben, anzuschauen und zu sagen, das ist nicht gut, ich will das nicht, ich will an meiner Persönlichkeit arbeiten, dass ich unter Druck anfange, anders reagieren. Ich glaube, wir alle sind ja mal in der Schule, oder? Und es hat immer gemütliche Zeiten gegeben, dann immer herausfordernde. Herausfordernde ist immer, wenn es eine Prüfung gibt. Also ich habe die eigentlich überhaupt nicht geliebt. Ausser, wenn man hat können zeigen, was man kann. Dann war das schon noch cool gewesen. Also meine Lieblingsdisziplin war unter Gerät. Da konnte ich es so allen können zeigen. Und da habe ich mich immer gefreut, wenn man das hat müssen machen musste, um zu zeigen, oh, ich bin so gut. Nein. Ich bin so ehrlich. Wenn es aber Prüfungen gab, die schwierig waren, habe ich es gehasst. Aber Prüfungen sind ja wichtig. Ich kann mir es nicht vorstellen. Und wir haben ja viele Lehrer unter euch. Es wäre ja spannend, mit euch darüber zu reden, mal eine Schule ohne Prüfungen. Also ich habe mich fast nicht motivieren zum Lehren. Aber das ist vielleicht auch wieder mein Charakter, der einfach zu faul ist. Ich brauche einen gewissen Druck. Ich glaube, wir sind das Leben lang in der Lebensschule. Das Leben nimmt uns in die Schule, nimmt uns in die Pflicht und Gott macht es eben so. Gott nimmt uns in die Lebensschule. Und wenn ich in eine Lebensschule stecke, geht es nicht darum, mich abzumachen, sondern es geht darum, mich zu reflektieren. Ich nehme dann mich wahr, wo ich stehe, wie mein Glauben ist. Ob ich sattelfest bin, ob ich Seiteneigungen habe, einseitig, ob ich zerstreut bin, wo ich arbeiten muss an meinem Leben. Prüfungen in unserem Leben sind dazu da, dass ich daran wachsen kann und ein Stück weiterkomme in meinem Leben. Und diese Perspektive, diese Optik müssen wir haben. Sonst wird das ganze Leben mega mühsam und stressig. Der Leo Bicker hat drei Arten von so Prüfungen erwähnt, oder ja, bringt er. Und zwar vergleicht er unser Leben mit einem Haus. Und ich finde den Vergleich recht spannend, darum bringe ich sie ja ganz kurz. Ein Haus wird ja getestet. Der erste Test, so sagt er, also das rede ich jetzt so noch, das ist der Regentest. Ein Haus hat ein Dach. Und das Dach soll schützen, dass das nicht einregnet und das Schäden gibt und eben mehr Wasser im Haus haben. Ich weiss nicht, es ist ein gutes Jahr her, da habe ich so Wasserspuren festgestellt in meinem Haus, im Badzimmer. Und ich dachte, ja, das kommt nicht vom Duschen, das muss von jemand anders kommen. Und dann habe ich den Jürg Schmurz mal gekommen, oder er ist gekommen, so gütig, und hat gesagt, da muss auf dem Dach oben ein Problem sein. Irgendwie so ist es gegangen. Und der Jürg, ein cleverer Mann, hat das im Nu gefunden mit diesen Ziegeln, hat das können richten und siehe da, jetzt ist es trocken und dicht. Ich kann es also Jürg wärmstens empfehlen. Regen. Jetzt vergleiche ich es mit unseren Gedanken. Gedanken, die kommen, die wollen uns vereinnahmen, die wollen eindringen in mein Herz, die wollen Raum schaffen. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn Gedanken mich anfangen besetzen, prägen. Wenn ich von Gedanken geleitet bin, Gedanken, die machen etwas mit einem und folgen schon erst Handeln. Es ist also sehr entscheidend, dass ich lerne, mit meinen Gedanken umzugehen und nicht einfach allen Gedanken Raum gebe in meinem Leben. Wenn die Raum bekomme in meinem Leben, prägt das mein Denken, mein Handeln, es prägt meinen Charakter und ich sage sogar, es prägt sogar meine Gesundheit. Wenn ich immer negativ denke, kann das auch körperliche Folgen haben, das vergiftet doch meinen Körper und ich werde krank. Krank denken macht mich krank. Darum sagt Gott, wir sollen im Sprüch 4, 23, mehr als alles andere schütze deine Gedanken oder nach einer anderen Übersetzung, schütze dein Herz. Die Bibel hat ja das Verständnis, dass das Herz der Besitz ist von den Gedanken. Aus dem Herzen kommen unsere Gedanken, die Bösen, die Guten. Darum schütze den Ort, wo das entspringt in deinem Herz, damit das nicht Raum einnimmt und mit dir etwas macht. Wir sehen es bei Mordechai, was da passiert ist. Das hat klein angefangen. Zuerst hat er vielleicht schon gesehen, den Mordechai beim Haman. Der Mordechai verbeugt sich nicht. Er dachte, ja gut, der halt. Dann kommen die Freunde und sagen, du hast gesehen, der geht doch nicht. Der, das stimmt eigentlich, geht gar nicht, was ist da los? Und immer weiter, 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 bis Schluss gesagt, der Mordechai muss sich beugen. Der Mordechai beugt sich nicht, es geht weiter und sagt, es lenkt mir nicht, dass der Mordechai stirbt. Das ganze Volk muss ich ausrotten. So nimmt das, wie ein Krebsgeschwür kann das mich vereinnahmen. Aber wir sind aufgefordert, im Römer 2, Vers 1, unsere Gedanken zu erneuern zu lassen. Und das sind Entscheidungen. Ich kann mich entscheiden, den negativen Gedanken Einhalt zu gebieten und mich im Wort Gottes auszusetzen. Das im Namen Jesu zu binden und zu sagen, Jesus, ich will deine Gedanken über mich. Was du sagst über mich, das hat Gültigkeit. Und ich setze mich dem aus, was Jesus über mich sagt. Das kann in der Praxis so sein, wenn ich in einer Situation bin und ich ärgere mich und ja, da geht es eben mehr. Statt dass ich mich jetzt über einen anderen ärgern und dann mit den anderen über den reden, wie sich der verhält, kann ich sagen, Jesus, du siehst das, nervt mich, aber hey, jetzt segnen wir den doch zusammen. Und dann tun wir ihn mit Jesus zusammen segnen. Und das macht mit mir etwas und mit dem anderen etwas. Und so kann ich das lernen, gute Gedanken zu haben über mich. Der zweite Test, der Windtest. Wir sind ja hier nicht in Afrika, wo wir nur die Pföste haben und das Dach, sondern da haben wir ja auch Mauern, wir haben Türen, wir haben Fenster. Und ich bin mega froh um die guten Häuser, die wir haben. Weil wenn das uns um die Ohren pfeift, kannst du die Türen zumachen. Aber manchmal, wenn es so richtig windet, kann das schütteln an meinem Haus und an meinen Wänden, an meinen Mauern. Und wir könnten das vergleichen vielleicht mit den Beziehungen und mit den Meinungen von Menschen, wo wir manchmal ausgesetzt sind. Vielleicht bist du in Beziehungen und du merkst, da wirst du recht die Frage gestellt, da schüttelt es und rüttelt es und du hast Angst, Beziehungen zu rütteln, gehen kaputt. Es ist ein Test vielleicht von deiner Familie, ein Test von deinen Freundschaften, ob sie halten oder nicht. Es ist ein Test, den wir uns nicht wünschten und manchmal sehr herausfordernd ist. Der Wind, der uns manchmal kalt und die Ohren pfeift. Und manchmal wäre es vielleicht einfach aufzugeben, uns einfach im Wind hinzugehen und uns wegzutreiben und mal schauen, wo wir landen. Statt zu sagen, nein, ich stehe an für meine Prinzipien, für meine Werte, auch in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meinen Freunden. Manchmal, wenn wir so Bäume anschauen, oder wenn ich so grosse, alte Bäume anschaue, denke ich oft an das Bild und denke, ja, der Baum, wenn er reden könnte, der hat doch schon so viel zu erzählen, schon so viele Stürme hat er erlebt und überlebt. Und das hat ihn stark gemacht, das hat ihn geprägt. Und bei diesen Bäumen siehst du so richtig das Wetter, das daran geschliffen und geschaffen hat. Und das hat der Baum auch gemeinsam mit dem Adler. Die meisten Vögel, wenn sie anfangen zu winden und zu stürmen, die flüchten, die gehen sich verstecken und warten, bis es durch ist. Was macht der Adler? Er weiss, ich brauche Wind, ich brauche starken Wind, ich brauche Stürme. Das macht mich stark. Und er stürzt sich raus in den Wind und lernt fliegen. Und das gibt ihm starke Flügel. Und von dem können wir lernen. Nicht immer nur das feine Säusle ist da, das mich weiterbringt im Leben. Manchmal sind es Stürme, Wind, Gegenwind, wo mich prägt und weiterbringt. Ein gescheiter Mann, er heisst Ernst Freiherr von Feuchtersleben. Aber er will schon das Dach haben, ich weiss nicht. Er sagt auf jeden Fall, Ohne Leiden bildet sich kein Charakter. Ich würde das auch mal so stehen. Ja, noch der letzte Test. Der Fluttest. Das ist der schlimmste von allen. Das ist dann, wenn es wirklich stürmt und wir Angst haben, jetzt reisst das Meer den Boden von den Füßen. Mein Fundament fängt an wegschwimmen. Alles, was mir Sicherheit gibt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Boden erbebt. Ich mag mich erinnern an ein Erdbeben, das ich erlebt habe. Also wenn der Boden so zittert, dann komme ich es wirklich auch mit der Angst zu tun über. Weil das machen ist etwas Unheimliches. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir nicht verstehen, warum Gott gewisse Erschütterungen zulässt. Wenn Menschen sterben, die wir lieb haben. Wenn Wünsche vielleicht zerplatzen, vielleicht den Beruf verloren haben und wir vielleicht arbeitslos sind. Wenn Menschen sterben, wenn wir krank sind, Erfahrungen machen. Es gibt Erlebnisse, die wir zutiefst erschüttern. Und dann wird mein Glaube mächtig auf die Probe gestellt. Und das ist da, wo wir sagen, sollen wir beten, führen wir nicht in Versuchung, weil das wünschen wir niemandem, sättige Geschichten. Aber sie sind Realität. Manchmal mutet Gott uns schon ziemlich Stürme zu. Er will uns dort nicht umkommen, sondern er will uns stärker machen dort drinnen. Bis hin, dass es Momente gibt, wo ich merke, ich kann vielleicht nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr kämpfen, ich kann nicht mehr beten. Jetzt müssen die Freunde nicht zecken, die nebendran sind und mich durchtragen, für mich beten, kämpfen, dass Gottes Allmacht sichtbar wird und mein Glaube durch das stark aus diesen Stürmen geht. Ich glaube, selbst Jesus hat das erlebt. Jesus im Garten Gethsemane, sein Boden ist ins Wanken gekommen. Er hat Blut geschwitzt und er hat Freunde gebraucht, die mit ihm gekämpft haben, aber die haben gepennt. Da hat Gott halt den Engel geschickt, wo ihm beigestanden ist. Und am Kreuz hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine Frage. Unverständlich. Was passiert mit mir? Warum? Und da heisst es im Hebräerbrief, Jesus hat gelitten und gekämpft, wie wir mit allem. Er kann den verstehen. Selbst wenn die Boden unter den Füßen zittert und weggezogen wird, er hat es durchlebt und er versteht es. Er versteht sogar, wenn du sagst, hey Gott, warum hast du mich verlassen? Oder ich spüre dich nicht mehr. Selbst das hat er erlebt. Und darum kann er dir beistehen in all diesen Momenten in deinem Leben, selbst dann, wenn du ihn nicht mehr spürst, nicht mehr siehst, nicht mehr wahrnimmst. Er hält sein Wort, er steht dabei, er verlässt dich nicht, auch wenn du es nicht spürst. Die schlimmste Flut. Und noch zum Letzten. Räum mit deiner Vergangenheit auf. Auch so ein Prinzip, das mir hilft, meinen Charakter zu prägen. Da heisst doch im Kapitel 3, ganz am Anfang 1b, man überlässt das gern, aber es ist spannend, wenn man dem nachgeht. Da heisst, einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn von Hammedatta und Nachkommen von Agag. Also der Mardochai, der kommt aus dem Stamm Benjamin. Das heisst eigentlich ursprünglich aus königlichem Geschlecht. Der Haman, der kommt aus den Agagiter. Der hat direkt die Königslinie vom König Agab. Der König Saul, also der erste König vom Volk Israel, hat sollen den König vom Haman, also der erste, oder ja, den Agag, umbringen und das Volk vernichten. Warum? Ist ja auch wieder irgendwie eine schwierige Geschichte. Auf jeden Fall kommt da raus, jetzt, in dieser Situation, kommt die ganze Vergangenheit, die ganze Geschichte wieder ans Tageslicht. Der Haman ist so verrückt auf Mardochai, dass seine ganze Fäden, die ganze Geschichte über Generationen, über Völker aufbrechen und jetzt entsteht eigentlich ein Völkerkampf für Haman da in dieser Situation. Ich habe mir überlegt, ob das nicht auch ein Punkt ist, Wenn wir unsere Vergangenheit nicht lernen, zu regeln, aufräumen, kommt irgendwann im Moment wieder im Leben, vielleicht ein Moment, wo plötzlich etwas wieder aufbricht. Meine alten Wunden werden wieder aufgerissen und Schmerz, Unverständnis. Und dann reagiere ich mit Vollgas, schlage ich in die Kerbe. Und das Gefühl, nein, nicht nur der Mardochai, sondern das ganze Volk muss man ausrotten. Jesus will, dass ich lehre, meine Vergangenheit aufzuräumen. Dass ich lehre, vergeben. Dass ich lehre, abschließen. Zu sagen, so, jetzt will ich Ruhe über diese Geschichte. Die darf mich nicht mehr prägen. Sie darf mein Denken nicht prägen. Meine Handlungen, meine Zukunft. Ich schneide das ab. Das können Generationensünden sein, wo ich immer wieder feststelle, dass immer wieder die gleiche Geschichte jeder Generation passiert. Erbsünden. Das können Verstrittenheiten sein, die sich einfach immer über alles einziehen. Und ich sage, jetzt schneide ich das ab. Es prägt mich zu fest. Ich löse mich von dem im Namen Jesus. Wir müssen das auch nicht allein machen. Du brauchst Menschen, die mit dir zusammen deine Geschichte vielleicht anschauen, die Sachen ablecken, dass du hier zu Jesus bringen kannst, dass du merkst, dass er dich heilt und neu wiederherstellt, sodass du frei wirst und die Geschichte nicht mehr weiter so plagen und prägen. Im Leben des Haman hat es viele Warnsignale gegeben, viele Momente, wo er hat können sagen, stopp, ich lasse das nicht mit mir machen, ich will an mir arbeiten, ich will umkehren. Aber nein, er hat sämtliche Warnsignale missachtet. Was die Folge davon ist, ist ziemlich krass. Im Kapitel 7. Kannst du mal drücken, irgendwie kann ich es nicht. Im Esther 7. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai errichtet hat. Das ist fast selbstironisch. Da legte sich der Zorn des Königs. Kannst du noch einmal drücken? Und was heisst es über Mordechai? Mordechai verließ den Palast in einem königlichen Gewand, das violett und weiß gefärbt war. Und in einem Mantel aus feinem weißen Leinen und purpurroter Wolle. Auf dem Kopf trug er eine große goldene Krone. Die Bewohner von Susa jubelten ihm zu. Gott ist König von dir und mir. Und er will genau das machen mit dir, wie der König da mit dem Mardochai gemacht hat. Da steht nämlich, hoppla, jetzt habe ich da etwas falsch. Ja, das kommt nicht. Im Jakobus 2, Vers 12. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Das ist doch eine geniale Zusage, eine geniale Verheißung. Ich lade euch jetzt ein in Lobpreis. Wir wollen vor Gott kommen, zu dem König. Der König, der für dich ist, der will an dir arbeiten, dass sein Wesen ihm ähnlicher wird. Du kannst zu ihm kommen und ihm dem da besprechen, was dich beschäftigt. Vielleicht sind dir einige Sachen aufgegangen, wo du merkst, hey, das ist gut, wenn ich vielleicht ein Gespräch in Anspruch nehme. Oder, dass jemand mit mir betet. Es ist jetzt eine Gelegenheit, dass du dahinter kannst dich segnen, mit dir beten, jemand, der für dich da ist, der dir Gutes tut. Und wenn du dir etwas vornimmst, ich will dich ermutigen, setz das dann auch um. Ja, danke Jesus einfach, dass du der König bist, der uns fördert, der uns schafft, unseren Charakter. Dass du der bist, der uns das Ziel bringt. Ja, dass du sagst, du willst uns sogar mal krönen. Danke Jesus, dass du einfach für uns einstehst, auch vor dem Vater. Du siehst und kennst uns in unseren verschiedensten Lebenssituationen. Und ich bete jetzt gerade für die, die vielleicht gerade in diesen Stürmen stehen, die es nicht verstehen, die Angst haben, ihr Haus geht zusammen. Danke, dass du dich gerade innen jetzt ganz speziell zeigst, in der Nähe bist. Und du siehst, was uns beschäftigt. Bitte ist, dass wir den Mut haben, uns zu reflektieren, uns zu arbeiten. Wir wollen dir wirklich unser Herz lassen. Und jetzt wollen wir einfach dich anbeten, Herr.